Hallo, liebe LGS-Gemeinde, hier ist Christian Schiffer. Zunächst einmal ein großes Sorry dafür, dass wir letzte Woche keine Folge veröffentlicht haben. Wir hatten einfach zu viel zu tun und es ist ja die Folge mit euren Sprachnachrichten, wo ihr euch so viel Mühe gegeben habt und wir wollten diese Folge nicht einfach so zwischen Tür und Angel dahinhudeln, also nicht so wie alle anderen Folgen, sondern wir wollten, dass diese Folge auf jeden Fall den hohen Qualitätsstandards einer LGS-Folge entspricht. Deswegen dachten wir, es ist besser, wir holen das diese Woche nach, wo wir ein bisschen mehr Zeit haben und auch einen freieren Kopf. Als kleine Entschädigung gibt es jetzt eine Folge von einem anderen Podcast, nämlich Creme de la Meme, den der Daniel Ziegener unter anderem macht, der ja bei uns auch das Forum managt. Und dort ging es um das Thema NPC, also um das Thema der aktuellen LGS-Staffel, weil NPC ist zwar ein Begriff aus der Pen-and-Paper-Rollenspielwelt, später Computerspielwelt, aber er wird auch eingesetzt im politischen Kontext und da nicht immer auf die beste Art und Weise. Sprich, gerade bei Verschwörungstheoretikern spielt dieser Begriff immer wieder eine ziemlich große Rolle. Und er ist tatsächlich auch zum Meme avanciert, womit er dann auch Thema war bei Creme de la Meme. Und die Kolleginnen und Kollegen haben mich dazu eingeladen, ein bisschen was dazu zu sagen. Und wenn euch dieses Thema interessiert, dann dürfte euch vermutlich auch diese Folge interessieren. Computerspiele werden fast gar keine Rolle spielen. Also das heißt, wenn ihr dort Premium-Computerspielinhalt erwartet als LGS-Hörer, dann muss ich euch vertrösten auf die nächste LGS-Folge, die hoffentlich noch diese Woche erscheinen wird. Viel Spaß, euer Christian.
Ja. Das weiß Christian natürlich, weil er langjähriger Fan ist.
Also einjähriger Fan.
Ich hab Creme de la Mem schon ein paar Mal gehört, so ist es ja nicht. Aber schaffen wir es jetzt vielleicht nach 10 Minuten langsam anzufangen?
Herzlich willkommen bei... Hallo und willkommen bei einer Sonderfolge von Creme de la Meme mit einem besonderen Expertengast vom Podcast Last Game Standing, mit dem wir heute ein Meme und seine politischen Implikationen analysieren werden. Christian Schiffer, hallo.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, also wenn wir über Verschwörungstheorien und Memes und Gaming reden, dann gibt es ja eigentlich nur einen Gast, den man da einladen kann. Außerdem dabei, wie immer, Christina Kutscher, Valentina Birke und ich, Daniel Ziegener. Und wir sprechen heute über ein Meme, das in der Mitte des Venn-Diagramms aus Videospielen, Verschwörungstheorien und, gibt es noch was Drittes? Nee, eigentlich in diesen beiden vielleicht liegt. Und zwar über das Meme NPC. Der NPC ist ein Meme, das eine Figur aus dem Universum der Meme-Charaktere der Wojaks beschreibt. Und der NPC ist gleichzeitig auch eine Figur, die man kennt aus Videospielen. In Videospielen beschreibt dieser Non-Playable Character nämlich Figuren, die nicht vom Spieler selbst gesteuert werden, sondern vom Computer. Also mehr oder weniger Figuren, die keinen eigenen Willen haben und einfach nur aufgrund ihrer Programmierung dem Spieler helfen oder sich ihm entgegenstellen. Zu einem Meme wurde dieser NPC als Figur in diesem Meme-Universum 2018. Damals wurde auf dem abseitigen Forum 4chan diskutiert, ob es Menschen gibt, die keine innere Stimme haben, also keinen eigenen Willen in der Welt haben, keinen eigenen Antrieb. Und innerhalb weniger Minuten wurde dort, weil das alles Gamer sind auf 4chan oder viele Gamer auch auf 4chan abhängen, eben dieser Vergleich gezogen, ob diese Leute, die keine innere Stimme haben, ob das nicht vielleicht einfach NPCs sind. Ein Gesicht bekam diese Idee vom willenlosen NPC in der echten Welt dann später 2018. Da postete ebenfalls auf 4chan dann im Board /poll, also dem Board Political Incorrect, ein Bild dieser Figur. Dieses Bild war eine abgewandelte Version des klassischen Feel Guys, des Wojak Feel Guys, der eine Vorlage für fast alle dieser Wojak-Charaktere ist, aber mit sehr vereinfachten Gesichtszügen, einfach nur so eine dreieckige Nase und zwei Punkte, also so ein Strichmännchen-Gesicht im Endeffekt, das quasi ausdrückt, dass er keine Identität hat. Und seitdem, ja, verbreitete sich dieses Meme rasant im politischen Diskurs, nämlich gerade 2018, da waren die Midterm-Wahlen in den USA, also die, ja, so die Halbzeit-Parlamentswahlen, wo der stark in den sozialen Medien eingesetzt wurde, und zwar von der politischen Rechten, also Unterstützern von Donald Trump, um ja Linke und Liberale gleichermaßen anzugreifen als ja irgendwie gehirngewaschene, willenlose NPCs, während die Trump-Unterstützer die echten Spielerinnen und Spieler in dieser Videogame-Geschichte sind. Bevor ich jetzt zu weit ausführe, mich hier in den Hintergründen verliere, reden wir vielleicht mal drüber, über dieses Meme des NPCs und für was dieses Meme steht. Und der Gedanke, warum ich drauf kam, mit Christian drüber sprechen zu wollen, ist, du hast ein Buch geschrieben mit Christian Alt zusammen über Verschwörungstheorien. Und dieses NPC-Meme hat ja eine totale Ähnlichkeit zu dem klassischen Gegner des Verschwörungstheoretikers, und zwar dem Schiepel oder dem Schlafschaf, also der Person in der Welt, die die echte Welt gar nicht versteht und eigentlich nur so mit der Herde läuft. Ist euch bei der Recherche für euer Buch, hatte das NPC-Meme da irgendeine Rolle gespielt? Oder wie funktioniert dieses Meme im Kontext von Verschwörungstheorien?
Das NPC-Meme hat jetzt keine große Rolle gespielt, aber das Schlafschaf-Meme natürlich, was ja so ein bisschen die deutsche Variante ist, permanent. Und das spielt bis heute eine Rolle, weil ich mindestens einmal mittlerweile vielleicht irgendwie ein, zweimal im Monat, aber früher wöchentlich irgendwelche Nachrichten bekommen habe von VerschwörungstheoretikerInnen, die gesagt haben, ich sei halt ein Schlafschaf, ne? Und das ist, glaube ich, für diese Gemeinschaft, die sich ja als in irgendeiner Form erweckt bezeichnet, ein unglaublich wichtiges Meme. Ich kann vielleicht... Darf ich ein bisschen ausholen, um das zu erklären?
Wenn Christina es erlaubt.
Ja. Warum ich denn?
Ach so, weil du eine Wortmeldung hattest vorhin.
Das war die Testwortmeldung von
vorhin.
Ach,
okay, gut.
Ja. Ja, danke. Also, das Ding ist, wir wissen ja, aus der Psychologie haben wir ja bestimmte Erkenntnisse, warum Menschen an Verschwörungstheorien glauben. Und ein super wichtiger Faktor ist die sogenannte Selbstwirksamkeit. Ja, Selbstwirksamkeit heißt, dass ich das Gefühl habe, auf die Welt und meine Umwelt und mein eigenes Schicksal einwirken zu können. Ja? Und viele Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben, haben, denen fehlt diese Selbstwirksamkeit. Die haben tatsächlich das Gefühl, irgendwie so eine Art Spielball zu sein. Und das Gefühl, alles hätte sich gegen sie im Wortsinne verschworen. Das ist übrigens auch einer von den in meiner internen Rechnung 9 verschiedenen Gründen, warum Verschwörungstheorien zu Corona-Zeiten so sehr boomen. Ja, weil da gibt es halt Leute, keine Ahnung, die haben 10 Jahre auf ihren Dönerladen hingespart. Und dann machen die den auf und 3 Wochen später müssen sie wieder schließen wegen Corona und sich mit irgendwelchen Ämtern rumärgern. Da kann man halt genau dieses Gefühl dann von mangelnder Selbstwirksamkeit dann entwickeln, und das begünstigt dann eben den Verschwörungsglauben. Und wenn die Leute an Verschwörungstheorien anfangen zu glauben, dann haben sie plötzlich so eine Art, und das ist ganz seltsam, so eine Art paradoxes Gefühl, nämlich auf der einen Seite haben sie ein Stück weit die Selbstwirksamkeit wieder, weil sie sagen, ich hab's durchschaut. Das gibt denen dann auch wahnsinnig viel Selbstvertrauen. Also alle sind NPCs, aber ich halt nicht. Oder alle sind Schlafschafe, aber ich halt nicht. Und auf der anderen Seite ist es ja immer so, dass die Verschwörer dann ja aber die absolute Macht darstellen. Das heißt, sie fühlen sich letztlich dann doch wieder quasi als Spielball der Verschwörer oder als Leute, die sich nicht wehren können und eigentlich gegen diese ganzen Verschwörer nichts ausrichten können, außer, und das macht das ja dann auch so gefährlich, zur Waffe zu greifen oder sowas, ne? Und deswegen, also in unseren Recherchen ist es nicht untergekommen, aber als quasi Idee in diesem ganzen Verschwörungskontext ist diese Vorstellung, eben erweckt zu sein, unglaublich wichtig. Und dafür ist eigentlich das Schlafschaf oder eben der NPC das richtige Symbol. Weil beim NPC ist ja genau das der Punkt, dass man eben als NPC wirkt man nicht auf die Spielwelt ein. Man ist quasi nur passiv. Und deswegen ist es völlig erklärlich, dass für Leute, die an Verschwörungstheorien glauben, das so ein unglaublich wichtiger Gedanke ist, ein NPC zu sein, weil das vielleicht auch genau der Grund war, warum sie sich in den Verschwörungsglauben hineinziehen haben lassen.
Ich habe direkt eine Frage dazu. Also ich muss erstmal sagen, dieser NPC, das Meme ist mir super selten begegnet bisher und ich konsumiere ja nun eher viele Memes, aber halt nicht die aus dem rechten Spektrum. Manchmal schwappt so ein bisschen was in den Mainstream, wie halt ein Großteil dieser Wojaks, über die wir ja auch schon mal gesprochen haben. Aber so der NPC ist mir selten untergekommen und deswegen weiß ich auch nicht so genau, wie man den benutzt. Und vielleicht habt ihr den schon öfter gesehen und könnt mir diese Frage beantworten. Also wollen Menschen, die dann diesen NPC posten, anderen helfen in Anführungszeichen und ihnen die Wahrheit in Anführungszeichen zeigen, oder wird der primär als Beleidigung benutzt, um eben zu zeigen, dass man selbst diese Selbstbestimmung, Kontrolle...
Das kann ich sehr einfach beantworten. ich weiß auch, warum es dir nicht untergekommen ist. Du hast im Endeffekt selbst schon gesagt, es spielt ja wirklich dieses Meme, anders als andere Wojak-Charaktere, wirklich nur im rechten Spektrum eine Rolle. Und ich glaube wirklich, der große Hype um dieses Meme war 2018 bei eben diesen Midterm.
Ach, das ist schon wieder vorbei.
Es existiert schon noch, aber ich glaube, das war der Moment, wo es so wirklich groß diskutiert wurde. Und ich habe es auch jetzt bei der Recherche, kurz Vorbereitung für den Podcast, nur gesehen als reinen Angriff auf alles, was politisch links im Endeffekt von Trump-SupporterInnen steht, als das Ding, dass Liberale nicht für sich selbst denken, sondern nur so Slogans wie Diversität ist gut äußern würden, und der Joke ist dann meistens immer, dass die NPCs kaputt gehen und nicht mehr funktionieren oder einfach nur dieselben Sätze wiederholen, wenn man ihre Ideologie hinterfragt, und dass dann die NPC-Figuren entweder immer denselben Slogan sagen. Ein Beispiel ist zum Beispiel, der NPC sagt, Donald Trump hasst Immigranten, und dann sagt der Woke in dem Kontext Trump-Supporter, aber seine Frau ist doch eine Immigrantin, und dann geht der NPC von links einfach kaputt, weil er gar nicht für sich selber denken kann. So, das ist, glaube ich, der einzige Kontext.
Ach so, weil so ein Hyper-Argument kommt, das die ganze Argumentationsstruktur der jeweils anderen Seite zerstört.
Genau,
weil ein NPC nur literally ein schwaches Argument. Okay, das ist richtig dumm. Das ist ja eine super schwache Diffamierung eigentlich. Das ist ja nicht mal ansatzweise irgendwie clever. Bin ein bisschen, nee. Ich hätte mehr erwartet. Oder übersehe ich was?
Nee, also ich glaube, das ist es schon. Und das ist halt das, was im NPC drinsteckt und was halt im Verschwörungsglauben drinsteckt und was sich damit halt deckt. Das ist halt so ein ganz altes, ja, eigentlich schon echt altes Meme, weil zum Beispiel dieses ganze Höhlengleichnis von Platon, ja, also dass die Dinge nicht so sind, wie sie sind, und niemand hat es gecheckt, außer ich. Also bei Platon ist das ja so, dass der eine sieht die Wirklichkeit und alle anderen eben, die in der Höhle sind, nicht, und niemand glaubt ihnen. Ich glaube sogar, dass sie den dann fesseln und so. Und das ist halt eigentlich bei den VerschwörungstheoretikerInnen eigentlich immer so der Treibstoff von vielen, vielen Gedanken. Und das ist halt etwas, was es schon sehr, sehr lang gibt. Und die moderne Entsprechung ist dann halt das Schlafschaf oder der NPC.
Aber ist das nicht eigentlich nur eine Erweiterung von diesen? Es gibt ja auch immer dieses ganze Normie-Gebäsche in ganz vielen Memes. Also die Normies, die sind auf Instagram, die Normies, die hören Popmusik, die Normies, keine Ahnung, was auch immer Normies machen, also normale Leute. Und man selber ist halt ein bisschen besonderer, weil man ist auf Reddit unterwegs und nicht auf Instagram, ist man schon gleich ein viel geilerer Typ. Und ist das irgendwie nicht die, dann der NPC, ist das die, die rechtsradikale Erweiterung von Normie-Bashing?
Ja, also ich glaube, es ist nochmal, es ist mehr, weil eben so dieses Selberdenken und die Passivität da drin steckt. Na, also bei Normie, also das ich jetzt auch also nicht besonders gut kenne, ist es doch eigentlich nur dieses, die sind halt langweilig und so, oder?
Ja, schon hauptsächlich, dass die super langweilig sind und keine eigenen Sachen haben, nur dem Mainstream nachlaufen. Aber das sehe ich halt auch bei dem NPC dann mit drin, ne?
Ja, ja, genau. Ja, also mit drin ist es schon. Mit drin ist es schon, ja, ja.
Und gibt es Memes, Daniel, gibt es Memes, die auch auf diese Normie-Richtung abgehen? Weil so wirkte das ja in deiner Beschreibung, dass die eigentlich am Anfang hauptsächlich darauf abgezogen haben, auf diesen inneren Monolog haben oder nicht. Und oder ist es einfach, weil das blöde Wojak-Universum eh rechtsradikaler Bullshit ist.
Ja, da würde ich
das
ja,
ist gar nicht
ich. Da würde ich ja grundsätzlich widersprechen. Aber wenn man ganz weit zurückgeht, das erste Mal, dass sich das irgendwie finden lässt, diese Erwähnung von diesem Konzept des NPC, als die meisten Menschen auf der Welt sind halt nur NPCs, ist 2016, also 2 Jahre vor dem Aufkommen des Memes mit diesem Gesicht dahinter. Und da war der Post, auch auf 4chan, da ging es ein bisschen mehr in diese Normie-Richtung tatsächlich. Da waren nämlich so 4 Beispiele genannt, was einen NPC auszeichnet und die so 4 Beispielsätze, die ein NPC sagten. Das eine ist, Trump ist Hitler, also von Anfang an schon politisch irgendwie links. Aber dann auch so Motivationsslogans wie Just Be Yourself, aber auch Sportsball und Yeah, New Adele Song, also so populäre Sachen wie Sport und Popmusik mögen. Also es ist tatsächlich, ist wahrscheinlich der NPC schon aus dem Normie, aus dieser Ablehnung gegen ja so langweilige Standardmenschen irgendwie entstanden. Und wenn ich das jetzt so formuliere, merke ich auch schon, wie nahe das liegt, ja, weil NPCs sind ja auch irgendwie, wenn man in so einer Open World irgendwie rumläuft, wie, was weiß ich, Skyrim oder Cyberpunk oder Witcher, dann da sind ja nicht 100.000 verschiedene Figuren gebaut, sondern die sind irgendwie alle gleich. Und ich glaube, das spiegelt sich auch so ein bisschen drin wider, dass die da halt so Copy-Paste sind, einfach die Menschen um einen rum.
Beim Schlafschaf ist es ja noch deutlicher, ne? Weil die Schlafschafe sind ja wirklich alle gleich.
Ja, literally die Herde, ja. Die einfach
aber
nur.
Aber das Bild finde ich so niedlich, ne? Ich liebe das Wort Schlafschafe richtig doll, weil sich das so niedlich und gemütlich anhört.
Ich wollte gerade sagen, so rein vom Wort her kann ich mich da auch sehr mit identifizieren. Ja. So, kein Problem damit, Schlafschaf zu sein.
Kann man das reclaimen vielleicht irgendwie? Es sind jetzt so viele Stichworte schon gefallen, wo ich einfach in diese Spielrichtung aber nochmal gehen muss. Du hast vorhin das Höhlengleichnis von Platon erwähnt und da musste ich sofort an Matrix denken, wo wir auch schon mal eine Folge drüber gemacht haben bei Crypt de la Meme, weil das ja auch ein Film ist, der so super krass von Verschwörungstheoretikern übernommen wurde, wo es ja auch im Endeffekt dann um das Höhlengleichnis von Platon so ein bisschen geht in der Holzhammer-Psychologie des Films.
Und ich finde, dass das NPC-Meme ganz nah dran ist an dem Red Pill-Meme. Mhm. Also das ist quasi irgendwie, es ist nicht genau dasselbe, aber es ist, finde ich, sehr, sehr verwandt und wird auch genau von denselben Leuten benutzt. Und es ist immer auch bei beiden so diese Vorstellung, die einen sind erweckt und die anderen halt nicht. Ne?
Und also es ist ja auch was sich dann schon noch, was so ein bisschen dann drüber hinwegschwappt auch schon. Also ich muss jetzt auch an Elon Musk total viel denken, der vor 1-2 Jahren oder so, oder vielleicht auch länger her, ich krieg's gerade nicht genau zusammen, mal drüber sprach, dass wir vielleicht alle in einer Simulation leben. Und ja, der hat ja eine unglaubliche Reichweite. Und da frage ich mich schon ein bisschen, wahrscheinlich die Frage, wo es immer dann bei Verschwörungstheorien irgendwann drum geht, bis wohin ist das irgendwie kurios und von außen ein bisschen witzig und wo wird es dann irgendwann gefährlich, wenn so ein Gedanke, mit dem wir leben in der Simulation, dass er diesen ganzen NPC-Gedanken so ein bisschen unterfüttert, wenn das ja von so einem Mainstream-Typen rausposaunt wird?
Also vielleicht, also ich finde ja diesen Gedanken, dass wir in einer Simulation leben, relativ interessant tatsächlich. Also jetzt, auch wenn wir jetzt mal, da sage ich gleich was dazu, was das vielleicht mit Verschwörungstheorien zu tun haben könnte, aber ich finde es ja an sich total interessant und es ist auch kein Wunder, dass viele Gamer daran glauben und Gamerinnen. Es ist, glaube ich, auch vor einem Jahr so ein Buch von so einem Games-Entwickler dazu erschienen, weil es eigentlich total naheliegend ist, weil das Ding bei diesem Gedanken, dass wir in einer Simulation leben, da ist ja immer das große Problem, naja, wenn jetzt quasi die ganze Welt simuliert werden muss, dann würde das unglaublich viel Energie kosten. Ja, also wenn du quasi die ganze Welt mit all ihren Atomen, all ihren Elektroden, mit allem, was es gibt, simulieren müsstest, wo soll die Energie dafür herkommen? Die gibt es wahrscheinlich im ganzen Universum nicht. Und deswegen gibt es einen Gedanken, dass man nämlich sagt, es wird nicht die ganze Welt simuliert, sondern es wird immer nur das simuliert, was wir sehen. Und das ist ja etwas, was aus den Computerspielen kommt. Also wenn ich in Cyberpunk oder GTA irgendwo hinschaue, dann wird mir nur das gezeigt, wo ich hinschaue. Ne? Der Rest findet ja nicht statt. Also der Rest wird irgendwie so im Hintergrund berechnet, aber wird mir nicht gezeigt. Und das spart dann unglaublich viel Rechenkapazität, weil du halt nicht die ganze Welt simulieren musst, sondern sozusagen nur das, was jeder für sich sehen und empfinden kann. Und
aber in dem Buch, viele Leute gibt es denn dann, also laut der Dings? Gibt es da nur 10 Leute oder wie? Na, aber wenn man für alles, also Weltbevölkerung, wenn man für die gesamte Weltbevölkerung das alles simuliert, ist es ja trotzdem super viel. Dann muss ja trotzdem die ganze
Welt. Ja, klar, es ist super viel, aber es gibt ja einen Grund, warum die Computerspiele das so machen, ja. Und die machen das natürlich, um Ressourcen einzusparen. Und genauso wäre das, wenn man das skaliert, in so einem Szenario halt auch. Und das Interessante ist, dass es, also befinde ich mich jetzt gleich auf sehr dünnem Eis, dass es in der Quantentheorie ja so Beobachtungen gibt, dass etwas sich dann verändert, wenn es beobachtet wird. Das ist ja so ein Gedanke, den es in der Quantentheorie gibt. Und der zahlt natürlich genau ein auf diesen Gedanken, dass eben nicht alles simuliert wird, sondern nur das, was man sieht. Und ich persönlich würde sagen, ich finde, darüber kann man total philosophieren. Ich sehe eigentlich, ehrlich gesagt, auch überhaupt keine Gefahr darin. Ich habe noch nie einen Verschwörungstheoretiker oder eine Verschwörungstheoretikerin getroffen, die jetzt daran glaubt und wo das ein großes Problem ist, weil die ganzen VerschwörungstheoretikerInnen, die brauchen ja das Menschliche. Ja, es müssen ja Menschen oder Gruppen sein, die sie verantwortlich machen können. Deswegen sind ja Verschwörungstheorien auch so unglaublich populär bei Populistinnen und Populisten, weil sie quasi abstrakte Dinge sehr konkret machen. Ja, also weiß nicht, also Corona ist da auch ein gutes Beispiel. Es ist sehr schwer, sich vorzustellen, wie ein Virus vom Tier auf den Menschen übergeht. Aber es ist sehr viel leichter, sich vorzustellen, wie Bill Gates in seinem Labor steht und hier Corona zusammenpanscht, um noch reicher zu werden. Ja. Und da läuft dann halt das Kopfkino an. Und das ist ja so das Typische. Also VerschwörungstheoretikerInnen brauchen immer, oder die Verschwörungstheorien immer den Faktor Mensch. Und den liefert ja diese Simulationstheorie ja nicht. Ja. Und deswegen spielt die da, finde ich, keine Rolle. Aber es gibt sehr gute Argumente oder es ist sehr klar, warum die bei GamerInnen so sehr verbreitet ist, weil das eben aus in Computerspielen ja man das halt kennt. Ne?
Ja, also es ist, man braucht halt wohl so ein, so wie ich das jetzt richtig verstanden habe, ein klar definiertes Feindbild, auf das du alles projizieren kannst, womit du nicht glücklich bist, um das jetzt richtig krass runterzubrechen. Und da sehe ich auch nochmal die Verbindung zu Videospielen, weil da ist es ganz oft einfach schwarz-weiß. Also so dieser Unterschied zwischen Gut und Böse, der ist meistens klar erkennbar. Dann gibt es manchmal so, ach weiß ich nicht, so pseudo-diepe Erklärungen, warum der Bösewicht eigentlich doch ein guter Typ ist und ihm nur Schlechtes widerfahren ist und ich weiß nicht was. Aber es ist halt immer einfach zu sagen, wer dein Feind ist. Und wenn es halt ist, weil das irgendein, keine Ahnung, Zombie ist, der eine rote Lebensleiste hat statt eine grüne. Also es ist immer ganz klar erkennbar, wer dein Feind ist. Und auch immer klar erkennbar, wer ein NPC ist. Und das ist wieder das, was du eben auch schon gesagt hast, was wir auch schon ein paar Mal angesprochen haben, in anderen Folgen, glaube ich zumindest, dass es halt einfache Erklärungen für komplexe Zusammenhänge sind. Und deswegen klingt das auch oft immer logisch, wenn dir irgendjemand eine Verschwörungstheorie erzählt und du noch nicht so darüber nachgedacht hast, dann scheint das erstmal Sinn zu ergeben. Und das ist auch so ein bisschen die Gefahr, die ich bei diesem NPC-Meme und auch allen anderen rechten Memes quasi sehe, dass es leicht ist, irgendeinen Sinn darin zu entdecken und sich dann darin zu verlieren. Und wenn du dann noch den Zusammenhang mit Videospielen hast und dann noch videospielaffin bist und dich als Gamer bezeichnest, dann ist es ja noch einfacher, da reinzukommen in diesen Teufelskreis.
Ich check nicht. Ich meine, ich bin ja die Erste, die immer rumschreit, dass Gamer Trash sind. Aber in diesem Fall sehe ich gar nicht so richtig doll den Zusammenhang. Du hast ja gesagt, Christina, dass du meinst, ja, das kennt man auch aus Videospielen. Da gibt's dann immer schön, jemand ist gut, jemand ist böse und so weiter. Aber dann lässt sich das ja runterbrechen auf, okay, das sind einfach Konsumenten von schlechten Geschichten. Und wenn jetzt jemand sagt, ja, okay, dann müssten wir auch sagen, dass Leute von trashigen, diesen ganzen ekelhaften Büchern, die man im Kiosk kaufen kann, die noch nicht mal richtig Bücher sind, diese Softcover-Trash schon
so Sci-Fi-Müll.
Bahnhofsliteratur, genau. Bahnhofsbuchhandlungsbücher.
Genau. Ich würde es als Müllbuch bezeichnen. Leute, die das lesen, die sind dann auch Verschwörungstheorien.
Also ich wollte das nicht ausschließen. Ich wollte nicht sagen, dass sich das nur auf Videospiele bezieht, sondern halt, dass es auch da zu finden ist. Also klar, wenn ein Scheiß Filmgeschmack hast.
Ja, also
ich hätte kurz einen Take, dass es doch mit Videospielen konkret zu tun hat, weil weil was du schon gesagt hast, Christina, Videospielen immer direkt klar, wer ist der Feind und wer ist man selbst, und vor allem ist es im Videospiel irgendwie, ja, in 99% der Videospiele moralisch vollkommen unverwerflich, NPCs umzubringen. Ob ich jetzt in GTA, wenn ich so ein GTA durchspiele und dann in die Statistik gucke, habe ich ja 872 Passanten überfahren, einfach, und das bedeutet ja nichts, weil das waren ja nur NPCs. Und in Matrix ist es ja ganz ähnlich, da ist es ja auch in dem Film okay, dass die alle sterben, weil die sind ja... Die leben ja nicht richtig. Genau. Und die leben ja nicht richtig. Und da würde ich jetzt mal, da muss man, glaube ich, dann doch vielleicht eine Verbindung zu diesen letzten Terroranschlägen, die aus dieser Reddit-4chan-Bubble kamen, also vor allem sowas wie Christchurch und Halle, auch so ein bisschen ja geframed waren wie so ein Videospiel, die so Shooter-Ästhetik hatten mit diesen Helmkameras und dem, ja, diesem wahllosen Morden mehr oder weniger, das so. Da frage ich mich, ob dieses Entmenschlichte von den NPCs, oder was heißt, ich frage mich nicht, ich glaube schon, dass es dieses Entmenschlichte von den NPCs da so ein bisschen reinspielt, wenn auch dann in einer total extremen Variante, dass dann vielleicht solchen, diesen jungen Attentätern auf eine Stück weit erlaubt, diese Anschläge durchzuführen.
Also ich glaube das nicht tatsächlich. Oder beziehungsweise ich sehe dann auch immer so ein bisschen die Gefahr, dass bestimmte Ideologien dann auch ja in den Hintergrund treten. Also der Attentäter von Halle war halt durch und durch Antisemit und der kam offensichtlich auch aus einer antisemitischen Familie. Und was es gibt bei diesen Attentaten ist eine Gamifizierung, ne, die aber jetzt nichts mit Computerspielen zu tun hat. Aber dieses Ding, hey, es gibt hier einen Highscore, also die schon was mit Computerspielen zu tun hat, aber die es ja natürlich auch in anderen Bereichen gibt, also Sport oder sowas, ne, Ranglisten, Highscores und so weiter, also wo ja der Bodycount gezählt wird. Und der Attentäter von Halle hatte ja auch so Achievements definiert. Übrigens, ein Achievement war ja, also wenn man der Achievement-Liste glaubt, dann hat er auch vorgehabt, ein Kind zu töten. Und das, finde ich, sind so die Parallelen, also die so aus dieser Kultur dann kommen. Und dann ist es natürlich so, dass diese Ego-Perspektive meines Erachtens vor allem deswegen gewählt wird, nicht unbedingt um Computerspiel zu imitieren, sondern um den Bezug zu haben zum eigenen Publikum live und die Hände natürlich frei. Ne? Und das ist das, was ja für die so unglaublich bedeutsam ist, vor der eigenen Community da zu performen. Aber ich wollte noch mal was sagen zu dem anderen, was wir so gehört haben. Ich glaube schon, dass die Kultur natürlich, was man so konsumiert, einen Einfluss hat auf die Frage, ob man jetzt verschwörungsgläubig wird oder nicht. Und ich finde, ein Beispiel, wo man das schon ganz gut sehen kann, ist so die Hip-Hop-Kultur. Ja, also in der Hip-Hop-Kultur gibt es viele Songtexte, die halt antisemitisch sind oder verschwörungstheoretisch. Und ich glaube, dass das schon einen ganz großen Einfluss dann hat auf die Leute, die das halt dann hören. Und ich finde, zum Gaming, da gibt es so zwei augenfällige Verbindungen, wie ich finde. Das eine ist die etwas theoretische, und das ist das, was ich vorgemeint habe mit der Selbstwirksamkeit, weil kein Medium erzeugt so viel Selbstwirksamkeit wie das Computerspiel. Also das Computerspiel lässt sich passiv nicht konsumieren,
weil sonst wäre es kein Computerspiel. Also ein Computerspiel spielt sich ja nicht von selbst. Und das finde ich schon interessant, also dass wir quasi hier wieder dieses krasse Selbstwirksamkeitsding haben in dem Medium. Und das Zweite, und das finde ich noch viel augenfälliger, ist, dass wir ja in letzter Zeit, und QAnon ist da so das beste Beispiel, ja diesen Trend haben zur Mitmach-Verschwörungstheorie, möchte ich das nennen. Und diese Interaktion, also dass du an der Verschwörungstheorie mitschreiben kannst quasi, dass du dort recherchieren kannst, dass man zusammen an dieser Verschwörungstheorie baut, das ist der Faktor, der QAnon so groß gemacht hat und auch dazu führt, dass die Leute dort so krass involviert waren und deswegen auch so einen starken Bezug zu dieser Theorie hatten. Es gab irgendwann mal so eine Studie, dass Leute den Schrank in dem Moment besser und stabiler finden, wenn sie einen Schrank selber bauen, als wenn sie ihn nur kaufen. Und das ist, glaube ich, genau so ein Ding, was man dort sieht. Und wir hatten in der Popkultur so um das vor 10 Jahren hatten wir Lost zum Beispiel, ich habe das leider nie gesehen, aber das war ja auch schon so eine Schnitzeljagd, die verlängert worden ist ins Internet. Und 10 Jahre später haben wir so ein bisschen die Verlostisierung der Verschwörungstheorien. Und diese Schnitzeljagd, dieses die Geschichte selber schreiben, an der Geschichte mitschreiben, das ist natürlich etwas, was wir in Computerspielen andauernd sehen und andauernd machen. Und deswegen würde ich sagen, das sind so die Verbindungen und dass möglicherweise QAnon ein außer Kontrolle geratenes Live-Rollenspiel war, das untermauert das eigentlich noch. Und ich finde, das passt alles schon ganz gut zusammen.
Also haben Verschwörungstheorien eher was von Videospielen vielleicht gelernt als andersrum.
Ja, und da kann man natürlich lange drüber sinnieren. Also ist das, also man tut das ist ja nicht nur Videospiele, man tut ja im Internet permanent auch kollaborativ an Geschichten arbeiten oder an Texten. Also nehmen wir nur die Wikipedia oder so. Das ist ja, also da muss man, glaube ich, auch ein bisschen aufpassen. Aber ich finde es zumindest vom Gedanken her überlegenswert oder interessant. Und ich meine, vielleicht ist es natürlich auch so, dass natürlich einfach viele Leute mit dieser Kulturpraktik mittlerweile zu tun hatten und es deswegen halt auch abfärbt auf die Art, wie Verschwörungstheorien konfiguriert sind, wenn man so möchte. Weil das merkt man auch, schreiben wir auch in unserem Buch, es ist ja nicht so, dass die Verschwörungstheorien immer gleich bleiben, sondern die verändern sich auch und die verändern sich auch strukturell. Und dieses Mitmach-Verschwörungsding, das ist halt so der neueste heiße Scheiß so in dem ganzen Sektor.
Ein Trend im Prinzip.
Ich hatte vorhin eine Werbung auf Instagram, die habe ich auch getwittert, für so, man kann sich Mordakten bestellen von echten Mordfällen und sie dann selber versuchen zu lösen. Und also, ja, ich musste gerade super doll daran denken. Ich meine, die ganzen Boomer gucken ja auch immer Tatort und so. Und da guckt man dann auch, kann man toll mitfiebern, wer denn der Mörder ist oder was denn passiert ist und so. Und ist das vielleicht das andere Extrem, so diese True Crime Rotze, wenn man nicht nach zu Verschwörungstheorien neigt, dass man dann True Crime konsumiert, weil man da auch was selber rausfinden kann?
Ja, klar, ich meine, das ist doch auch ein Mysterium. Also ich finde den Gedanken nicht so abwegig. Also weil das ist eben das, was mit Lost meinte, das ist ja auch so ein Mysterium. Und True Crime ist irgendwie auch so ein Mysterium. Ich habe mir bin ich nachts aufgewacht, weil ich, also ihr habt bestimmt das Staircase gesehen, eigentlich so die Mutter aller True Crime-Serien.
Das sagt mir exakt gar nichts.
Nein, mir auch nicht.
Also
ich weiß nicht, schaut euch das an, das ist quasi die Mutter der True Crime-Geschichten. Da geht es um einen Schriftsteller, der angeblich seine Frau umgebracht hat, die ist die Treppe runtergefallen, ist nicht glaubst, ein Mord war noch nicht. Schaut euch das an, ist mega gut. Und das ist, glaube ich, früher auf Arte gelaufen, vor 9 Jahren oder vor 10 Jahren. Und dann gab es jetzt noch mal vor einem Jahr oder vor 2 Jahren noch mal eine Verlängerung um 3 Folgen, so ein bisschen so rekapitulierend. Und das ist alles auf Netflix. Auf jeden Fall bin ich letztens, und ich habe das vor 2 Jahren gesehen, bin ich letztens mitten in der Nacht aufgewacht, weil ich über diese Serie nachgedacht habe und über den Fall und mir plötzlich eingefallen ist, scheiße, ich glaube, der ist doch schuldig. Weil ich so aus dem Nichts. Und dann habe ich gleich so ein paar Reddit-Sachen mir dann angeschaut, mitten in der Nacht. Und ich bin mega davon überzeugt, dass der jetzt schuldig ist. Ich weiß nicht, wo ich hin möchte mit dieser Beobachtung. Aber natürlich ist das, also das, was ich meine, ist es halt ein Mysterium und es lässt einen nicht los. Und diese Sucht dann eben danach, die sieht man auch bei QAnon. Also da gab es ja diesen Fall, dass es gab diese Möbelhauskette, die teure Möbel verkauft, also wo so ein scheiß Schrank irgendwie 10.000 Euro kostet oder 3.000 oder also wirklich super teuer. Und dann haben die irgendwie festgestellt, also irgendwie ist es dann darauf hinausgelaufen, dass quasi dass dieser Schrank nur die Codes dafür sind, dass man sich ein Kind bestellt. Ja, also
die hatten auch Vornamen von Kindern, glaube ich.
Ja, genau. Ich weiß gar nicht mehr, wie das ging. Und das ist ja so ein Merkmal von Verschwörungstheorien, ist ja, dass man immer versucht, diese Punkte zu verbinden. Und da kommt uns halt unsere Psychologie in die Quere, weil wir sind als Menschen Mustererkenner. Das hat uns auch viel gebracht in der Evolution. Aber das führt halt auch dazu, dass wir auch Muster sehen, wo vielleicht gar keine sind. Und das führt auch dazu, dass es uns unglaublich schwer fällt, mit Wahrscheinlichkeiten umzugehen oder mit Dingen, die wir nicht wissen und mit Leerstellen. Und das macht natürlich diese Mysterien macht das unglaublich interessant und das Bedürfnis, da eben Muster drin erkennen zu können. Und das ist genau das, was dann bei QAnon passiert. Und wenn du das auch noch dann mit anderen machst, dann ist es natürlich nochmal umso interessanter. Und deswegen werden die Leute dann wirklich regelrecht süchtig danach. Und hinzu kommt dann eben auch, dass das auch nochmal so ein soziales Ding ist, ne? Weil man da eben auch zusammenarbeitet, um die neuesten QAnon-Aussagen dann zu interpretieren. Und wenn der eine dann sagt, boah, Donald Trump hat auf die und die Art aus der Wasserflasche getrunken, schaut mal hier, er will uns was sagen. Oder wie es jetzt bei der Inauguration von Biden war. Biden stand vor 17 Fahnen und 17 ist eine magische Zahl bei QAnon, weil Q, glaube ich, der 17. Buchstabe in dem Alphabet ist. Also Dinge, die überhaupt nichts zu tun haben. Ja? Das ist eben genau das, was dort passiert. Und ja, also eben dieses Mysterien auflösen, das ist eben ganz, ganz tief bei uns drin. Und der eine steht halt mitten in der Nacht auf, um nochmal das Staircase durchzugehen. Und der andere und jemand anders, der guckt dann halt bei 4chan, was Q wieder gesagt hat und stürmt dann das Kapitol. Ja, und so hat halt irgendwie jeder so sein Päckchen zu tragen.
Ich glaube, das mit dem True Crime ist ein ganz spannendes Beispiel, wie leicht man sich ja auch dann selber als, ich glaube, wir nehmen uns ja alle als, ich weiß nicht, medienkompetentes und abgenutztes Wort, aber irgendwie klug und reflektiert und aufgeklärt genug war, um sowas widerstehen zu können. Aber das True Crime Beispiel ist ganz spannend, weil ich habe auf Netflix vor ein paar Jahren, als das rauskam, dieses How to Make a Murderer gesehen, wo es die Serie im Endeffekt versucht darzulegen, dass jemand zu Unrecht für Mord verurteilt wurde. Und danach, nach der Serie, war ich auch völlig überzeugt, oh mein Gott, der ist total unschuldig, das ist ja ein Riesenskandal. Aber ein bisschen danach habe ich dann, also habe ich gemerkt, dass ich ja nicht selber irgendwelche Fallakten durchgegangen bin, sondern ich habe eine total dramaturgisch durchgetaktete Fernsehserie gesehen. Ja, und
ist bei The Staircase genauso.
Es ist ja also furchtbar,
deswegen,
wie leicht.
Deswegen sage ich so nach zwei Jahren, so langsam kommen mir so Zweifel, weißt du? Während ich damals gesagt habe, auf jeden Fall, völlig klar, dass der unschuldig ist und so. Ja.
Aber das ist halt einer der Punkte, wieso ich den Vergleich nicht hundertprozentig mitgehen würde. Einerseits ist True Crime halt Unterhaltung und natürlich auf eine bestimmte Art und Weise geframed, egal in welchem Format, ob das jetzt so eine super dramaturgisch inszenierte Fernsehserie ist oder einer von den 1000 True Crime Podcasts, die vermeintlich objektiv nacherzählen, was passiert ist oder passiert sein soll, wobei das natürlich auch alles naja, Interpretation ist schon teilweise. Aber ich glaube auch, wieso Leute True Crime konsumieren, ist nochmal ein anderes Motiv als das, wieso Leute Verschwörungsideologien nachhängen.
Ja, ja, klar.
Also es ist, du kannst so ein bisschen deine Moralvorstellung nochmal verstärkt bekommen, wie nennt sich das? Reinforced?
Ja, Confirmation Bias und
bestätigt,
so.
Bestätigt.
Confirmation Bias und so, klar, spielt da
genau,
alles.
Genau, genau. Und das sind halt nicht nur Boomer. True Crime ist gerade, also seit Jahren schon, gerade bei so Leuten in unserem Alter, und unser Alter ist natürlich jetzt auch eine relativ große Spanne. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Und dann geht es natürlich viel darum, mit Zufällen umzugehen und irgendwie einen Sinn zu finden, wieso gerade eine Person getötet wurde, wieso nicht, dies, das, und sich nochmal der eigenen Sterblichkeit bewusst zu werden. Und das sehe ich halt jetzt nur bedingt bei Verschwörungsideologien. Und das wollte ich nur noch mal kurz anbringen. Nicht, dass wir hier so einen Top-Vergleich aufziehen, weil so vergleichbar ist es dann vielleicht doch nicht.
Vergleichbar vielleicht nicht, aber bewertbar. Ich würde jetzt mal zum Ende unserer Folge ganz elegant hinkommen. Wir beenden ja normalerweise Crime de la Meme immer mit der Frage, ob ein Meme love or lose ist, also gut oder schlecht, ob wir das benutzen wollen oder nie wieder sehen. Ich denke, beim NPC ist das wahrscheinlich relativ...
Willst du das jetzt schon vorwegnehmen?
Nein, ich dachte, ich frame die Frage anders. Ich frage mich, ob love or lose, ob diese Frage funktioniert. Vielleicht funktioniert... würde ich nochmal die Frage in den Raum stellen, ist dieses Meme und das, was es an Ideologie potenziell transportiert, ist das, mir fallen keine griffigen Wörter ein, ist das...
10 Schlafschafe auf der Schlafschaf.
ist das gefährlich oder ungefährlich, ist schwierig. Vielleicht hätte ich einfach Love or Lose machen sollen.
Frage. Ja.
vielleicht drängen wir diese Komplexität einfach. Nee, was soll's, wir machen das immer so. Die Komplexität wird jetzt einfach runtergebrochen auf die beiden Wörter love oder lose. Eins von beiden muss es sein.
Ja, ist natürlich purer Trash. Ich finde das Meme auch an sich einfach abartig hässlich, genau wie alles andere aus dem BoJack-Universum. Kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Check ich nicht, was das soll. Finde ich dumm. Und ich fände es irgendwie lustiger. Manchmal, finde ich, gibt es ja lustige NPC-Memes, wie bei Skyrim, wenn man irgendwie dieses "Oh, I was an adventurer like you, but then I got an arrow in the knee" oder so. Dann finde ich das lustig. In Rechtsradikal finde ich es dumm und dann ist es auch noch hässlich. Lose.
Nee, von mir ist es natürlich auch ein Lose, weil es tatsächlich eins von diesen Memes ist. Ich verteidige ja durchaus mal viele Wojak Memes, ja, den Fields Guy und den Doomer und alles, die ich glaube, die über diesen 4chan-Kontext hinaus einfach interessante soziologische Beobachtungen sind. Der NPC ist wirklich eins von diesen Memes, das ich in keinem anderen Kontext kenne, außer dass sich da diese breiten, diversen rechten Strömungen treffen, ja, und diesen totschlagargumentigen Meme-Warfare irgendwie führen. Das NPC als Meme, wenn man seinen Gegner als NPC bezeichnet, das ist ja quasi schon das Beenden jeglichen Diskurses. Man entzieht sich ja den Argumenten des Gegenüber, weil man immer von vornherein schon das so framet, dass das einfach nur eine geskriptete, hirnlose Zeile ist, die einfach abgespielt wird. Und das ist wahrscheinlich das Schlimmste und Gefährlichste an diesem Meme, dass es, wenn man es benutzt, sich quasi schon komplett davon befreit, irgendwie auf das zu hören, was jemand anders sagt und über ein anderes Argument oder ein anderes Weltbild auch nur nachzudenken. Und dass das nur von rechts kommt, das ist dann vielleicht auch schon telling, ein gigantisches Lose von mir.
Ich finde es sehr schön, wie du das gerade erklärt hast, wieso dieses Meme ein gigantisches Lose einfach ist und halt auch gefährlich. Also das Ding ist, ich glaube, bei den Wojak-Memes hatte ich das mal auf Twitter gesehen, vielleicht sogar als Antwort auf unsere Podcast-Folge dazu, ich weiß es aber nicht mehr, dass halt die Verbreitung dieser Memes einer Verbreitung rechter Verschwörungsideologien gleichkommt. Damals dachte ich noch, nee, also die werden in so vielen unterschiedlichen Kontexten und mit so vielen Bedeutungen und Meinungen mittlerweile benutzt, dass sie aus dieser Bubble raus sind. Also immer noch da benutzt werden natürlich, aber auch gleichzeitig von den Normies, wie Valentina das so schön gesagt hat. Bei dem NPC sehe ich das nicht so. Der ist halt so krass in dieser rechten Ecke zu verorten. Ich finde es nicht witzig. Es gibt NPC-Memes mit literally NPCs aus Videospielen, die dann aber nichts mit diesem hier zu tun haben. Die finde ich auch okay. Aber diesen Wojak-NPC grausam. Und jetzt ist natürlich die Frage, was macht das, wenn wir einen Podcast darüber machen? Hoffentlich nichts Schlimmes. Ich hoffe, das wird klar, dass wir hier nicht irgendwie dazu beitragen wollen, Verschwörungsideologien salonfähig zu machen, auch wenn sie das vielleicht schon sind, aber ist auch wieder eine ganz andere Frage. Aber meine andere Frage, vielleicht kann die ja irgendjemand irgendwann nochmal beantworten, ist, ob es Studien oder sowas dazu gibt, wie was für einen Effekt solche Memes auf die Dynamik im Netz, auf solchen Plattformen wie 4chan oder sowas haben und wie dann der Transfer in die Welt außerhalb dieser Bubbles funktioniert und ob Memes wie der NPC einfach ein Symptom sind, irgendwie ein Nebeneffekt oder sowas oder ob die tatsächlich einen größeren Effekt dann haben. Davon würde ich vielleicht sogar nochmal abhängig machen, wie groß mein Loose ist. Aber ich glaube, das war's jetzt. Ein Loose einfach.
Naja, ich meine, die Frage, welchen Einfluss Memes oder soziale Netzwerke haben, die wird natürlich, oder das Internet im Allgemeinen, die wird natürlich sehr stark diskutiert und die wird auch sehr kontrovers diskutiert. Und ich meine, meine Haltung dazu ist, dass, oder beziehungsweise wenn man so die Studienlage zusammenfasst, tut sich für mich so das Bild ergeben, dass die sozialen Medien durchaus dazu führen, dass sich solche Verschwörungstheorien weiter verbreiten und auch populärer werden. Es gab schon auch immer die Gegenmeinung, dass nämlich das quasi so ist wie beim Mikroskop, ne? Also dass sie einfach sichtbarer werden. Und so wie es beim Mikroskop quasi Bakterien auch schon vorher gab, aber sie halt erst sichtbar wurden durch das Mikroskop, so ähnlich sei das halt hier auch. Aber ich glaube, das ist mittlerweile durch Studien weitgehend widerlegt. Es ist aber auch so, dass es trotzdem Zeiten gab in der menschlichen Geschichte, wo viel mehr Leute an Verschwörungstheorien geglaubt haben. Also zum Beispiel während des Ost-West-Konfliktes oder auch früher schon. Also auch Leute, von denen man es gar nicht erwarten würde. Abraham Lincoln zum Beispiel war ein Verschwörungstheoretiker, ne? Und das war früher fast schon Mainstream. Und zu dem Meme, also ja, also klar, natürlich Loose. Aber der NPC, der kommt sicherlich so aus der Rechten, gerade in den USA. Das Schlafschaf allerdings, das wird auch von Linken benutzt, ne? Also also viele, die mir schreiben, habe ich das Gefühl, das sind eigentlich eher so linke Verschwörungstheoretiker, ne? Also die quasi, wie soll man sagen, so ein bisschen wie Fefe oder sowas.
Oh je, ja.
Es gibt, glaube ich, auch einen Vortrag von Rainer Mausfeld, der gerade von so linken Verschwörungstheoretikern sehr vergöttert wird. Der heißt, glaube ich, auch so, warum schlafen die Schafe oder sowas. Der wird mir sehr oft geschickt. Und insofern würde ich das beim Schlafschaf sehr viel uneindeutiger sehen. Ja, also es gibt ja auch eine linke Tradition von Verschwörungsglauben und es gibt auch sozusagen so eine Art Querfront vielleicht mal. Und in den USA haben wir halt sehr stark auch diese libertäre Tradition der Verschwörungsideologien. Und dieses NPC ist halt rechtslibertär, würde ich sagen, in den USA. Und beim Schlafschaf ist es für mich uneindeutig, aber ich würde trotzdem bei beiden ein Loose geben, weil ich finde es, also ich will da gar nicht sprechen von, wie gefährlich das ist oder was weiß ich, oder politisch und dies und das, sondern ich finde das einfach unglaublich arrogant, anderen Leuten vorzuwerfen, sie wären Schlafschafe oder NPCs und würden nicht nachdenken und wären nur stromlinienförmig und man selber hätte halt die Weisheit mit Löffeln gefressen. Das ist mit meinem Weltbild einfach nicht zu vereinbaren, eine solche Einstellung.
Viermal Loose sind das und viermal Love behaupte ich einfach für selber einfach mal mitdenken und davon ausgehen, dass andere auch denken. Wer mehr über Verschwörungstheorien wissen möchte, der kann ja vielleicht das Buch von Christian lesen. Angela Merkel ist Hitlers Tochter, eine Reise ins Land der Verschwörungstheorien. Wer mehr über NPCs wissen möchte, kann seinen Podcast Last Game Standing hören. Da geht es um Nicht-Nazi-NPCs. Ich glaube, ihr habt keinen Nazi-NPC nominiert. Da wird eine ganze Podcast-Staffel lang diskutiert und gewählt, wer der beste NPC der Spielegeschichte ist. Und noch als Disclaimer für unsere angenehm kritische HörerInnenschaft. Man kann diskutieren, ob man das Wort Verschwörungstheorie benutzt oder lieber Verschwörungsmythos oder Verschwörungsglauben. Ich werfe da einen Link zu dieser Diskussion mal wieder in die Shownotes und überlasse das euch, euch da eine Meinung zu bilden, welche Wörter ihr am liebsten benutzt. Das war's. Ich habe mir meine Abmoderation jetzt so schon ruiniert gerade, weil ich das viermal Loose schon gesagt habe, was normal immer das Schlusswort ist. Deshalb muss ich jetzt ein wenig strugglen und sage einfach Creme de la Meme.
Gegen Fallout 3 und Half-Life 2 ist auch dabei und du denkst, das ist so dumm, das geht nicht mehr, da kommt doch schon die nächste Folge, aber bitte sehr. Anschluss 2 gegen Halo Reach, manche Duelle sind echt ne Bitch und beim nächsten Sportvergleich bin ich echt raus, wem mach ich denn da was vor? Ahaha. Ich höre Last Game Standing, den Podcast. Der Schiffer und der Alpi wissen gar nichts. Last Game Standing, bisschen rotzig. Aber ich höre trotzdem jede fucking Folge. Last Game Standing, yeah, yeah, yeah. Alf und Schiffer. Yeah, yeah, yeah. Alf und Schäfer.
Wow, elegant.
Danke.
Abmoderieren kann ich.
Ja, danke für die Einladung.
Danke für das Gespräch.
Danke fürs Dasein.
Das war sehr gut, ja.